Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich Laura Caniglia bei mir im Podcast zum Interview. Hallo, Frau Caniglia.
Hallo, Frau Puhani. Vielen Dank für die Einladung, mit Ihnen einen Podcast zu machen.
Ja, gerne. Ich bin über Ihr LinkedIn-Profil auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie ja nicht nur in der internen Revision arbeiten, sondern auch noch nebenbei was ganz Außergewöhnliches machen. Aber deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, stellen Sie sich unseren Zuhörern doch mal kurz vor, bitte.
Sehr gerne. Also mein Name, wie Sie schon erwähnt haben, ist Laura Caniglia. Ich komme ursprünglich aus Italien. Ich bin jetzt seit 2011 in Deutschland. In der Zwischenzeit habe ich auch meine deutsche Nationalität und ich arbeite ungefähr seit 2015 im öffentlichen Dienst, das heißt an verschiedenen Universitäten in Berlin. Und seit 2020 bin ich an der Technischen Universität Berlin tätig als Leiterin der Inneren Revision.
Hatten Sie vorher schon was mit interner Revision zu tun gehabt?
Nein, mein Hintergrund, bevor ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, ist immer noch EU-Projekte. Ich habe für 3 Jahre an der Europäischen Kommission gearbeitet und dort habe ich tatsächlich Projekte geprüft. Also man bekommt Fördermittel von der EU und danach gibt es einen finanziellen Bericht und ich war an der EU tätig und ich habe diesen finanziellen Bericht geprüft. Und was ist interessant, dass ich irgendwann in Berlin eine Stelle hatte als EU Finance Manager. Das heißt, ich habe diese Berichte erstellt, die wir dann zur EU geschickt haben. Und an der TU habe ich dann angefangen, die Berichte, die meine Kolleginnen vom EU-Büro gemacht haben, zu prüfen. Das heißt, ich habe wirklich den ganzen Kreis gemacht. Und das ist dann natürlich sehr interessant und hat meine Kenntnisse in dem Bereich verstärkt. Und seit ein Jahr ungefähr oder so bin ich jetzt Leiterin geworden. Also es war ein bisschen Zufall, meine Vorgängerin ist da weggegangen und ich habe dann die Leitung übernommen. Und so bin ich zur inneren Revision gekommen.
Also seit 5 Jahren in der internen Revision und dann gleich nach 4 Jahren Leiterin geworden. Sensationell. Super.
Ja, das war nicht geplant, muss ich sagen. Das war wirklich ein Zufall. Ich hätte es nie gedacht, weil meine Vorgängerin war, also ist immer noch relativ jung, aber ja, eine andere Stelle gefunden und dann bin ich reingerutscht, reingewachsen in der Tätigkeit.
Okay, das heißt, Sie waren nur zu zweit oder wie viele Mitarbeitende hat Ihre interne Revision?
Wir sind ein kleines Team von 4 Personen, also es ist auch nicht besonders groß. Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Der eine ist Baurevision, wir haben dann Prüfung von Drittmieterprojekten, Prüfung von EU-Projekten und dann die Leitung. Und selbstverständlich dann machen wir, durchführen wir auch andere Prüfungen innerhalb der Universität, also nicht nur diese 3 Bereiche.
Das ist ja krass.
Das ist viel Arbeit, ja, für da ein kleines Team. Es ist da schwierig natürlich, so alles zu machen.
Und EU-Projekte dann nur solche, die die Universität selber durchführt, oder?
Für EU-Projekte gibt es eine Schwellwerte, wann ein Zertifikat nötig ist. Wenn diese Schwellwerte erreicht wird, dann wird es tatsächlich auch von uns geprüft. Alles, was unter diese Schwellwerte ist, wird nicht von uns geprüft. Und wahrscheinlich wissen Sie auch, die EU wechselt immer gerne sehr ihre Regeln. Also jede 5 Jahre kommt ein neues Rahmenprogramm und dort muss man sich ein bisschen anpassen. In den letzten Jahren haben tatsächlich auch diese Schwellwerte sich geändert. Und ja, manchmal ein bisschen einfacher, manchmal ein bisschen schwieriger. Also auf jeden Fall, weil man kann sich nicht langweilen, ne, für diese Art von Prüfungen.
Also ich habe mich in der internen Revision noch nie gelangweilt. Es bleibt ja immer spannend. Aber jetzt nur noch mal, dass ich das verstanden habe. Also die EU gibt höchstwahrscheinlich irgendwelche Fördergelder an die Universität. Und wenn dieser Betrag eine gewisse Summe überschreitet, dann sagt die EU, ihr könnt das Geld gerne haben, aber nur wenn ich dann, keine Ahnung in welchen Abständen, einen Bericht der internen Revision bekomme, dass ihr das Geld auch so einsetzt, wie ihr mir gesagt habt. Ist das so ungefähr so, oder?
Ja, ungefähr ist es so. Selbstverständlich gibt es immer finanzielle Berichte, die eingereicht werden müssen, egal ob es am Ende ein Zertifikat kommt oder nicht. Weil letztendlich man, sagen wir so, man fördert 100.000 Euro an. Ne? Und bei 100.000 Euro gibt es ein Zertifikat. Also das ist nicht der Schwellwert im Moment. Aber es kann sein, dass man doch am Ende ein bisschen weniger ausgibt. Und wenn es unter diesem Betrag ist, dann muss man doch keine Zertifikate erstellen. Wenn es über diese Schwellwerte ist, dann muss man diese Zertifikate. Zertifikate ist jetzt in der Regel am Ende des Projektes, weil dann ist es auch klar, wie viele Fördermittel tatsächlich benutzt worden sind.
Und unter dem Zertifikat kann ich mir sowas vorstellen wie ein Prüfungsbericht.
Es ist ein Prüfungsbericht, aber die Prüfungsschritte sind von der EU gegeben. Das heißt, als Innerrevision haben wir, sagen wir so, weniger Spielraum, also sie geben auch die Größe von der Stichprobeprüfung zum Beispiel. Sie sagen wirklich sehr genau, was man zu prüfen hat. Es sind bestimmte Regeln, insbesondere für Personalkosten, wie sie geprüft werden. Und ja, dann haben wir praktisch dieses Modell, diese Vorlage, die von der EU gegeben wird. Und wir müssen wirklich diese Vorlage auch für unseren Prüfbericht benutzen. Also das heißt, es ist auch ein bisschen anders als andere Prüfungen, die wir durchführen.
Okay. Und der Bericht geht dann wahrscheinlich an die Universitätsleitung, den geprüften Bereich und die EU, oder?
Der Bericht geht direkt zu der EU. Also es gibt ein schönes Portal, wo man die Finanzberichte auch laden kann und diese Zertifikate wird auch dort auch geladen. Also in diesen Kreisen wird es eigentlich die Leitung nicht involviert. Das sind eher, sagen wir so, Standardprüfungen, die wir machen. Für uns ist die Arbeit interessant, weil natürlich wir immer wieder wirklich tiefer in den Projekten gehen und wir schauen zum Beispiel Beschaffungen, wir schauen ja auch Personalkosten, aber wir können dann schon ein bisschen Gefühl haben, okay, interne, wo sind die Punkte, die wir gerne eine interne Prüfung machen möchten, weil wir ein bisschen tiefer in dem Thema einsteigen möchten. Zum Beispiel Reisekosten oder Honorarverträge und so weiter. Also das liefert uns sehr viele Informationen, aber diese Informationen werden nicht sofort benutzt. Also wir werden nicht sofort eine tiefere Prüfung machen, wenn wir etwas sehen, dass es nicht so ganz korrekt läuft. Aber wir würden dann uns überlegen und eventuell in unseren Prüfungsplan aufnehmen.
Ah, super interessant. Cool. Das ist ja richtig cool. Also hätte ich nie gedacht, dass es sowas gibt, aber ich lerne ja immer wieder dazu. Finde ich sensationell. Wie sind Sie denn damals draufgekommen, in die interne Revision zu wechseln?
Lassen Sie mir mal denken. Also ich war an der Humboldt tätig, seit ungefähr 3 Jahren. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich mich dort nicht wirklich weiterentwickeln konnte und hatte gesehen, dass diese Position offen war und es war wirklich komplett mein Profil. Und deshalb habe ich mich beworben und ich habe natürlich die Position auch bekommen. Und wie gesagt, ich fand es auch interessant, dass ich dann am Ende des Kreises gekommen war mit dieser Position. Also von verschiedenen Schritten des Berichts habe ich immer geprüft und ja, am Ende dann muss ich den Bericht selber prüfen, die meine Kollegin erstellen.
Sind Sie auch mal selber geprüft worden von der internen Revision?
Ja, ich wurde im ersten Jahr, denke ich sogar, geprüft worden. Wir haben zum Beispiel Interreg-Projekte, die sind Fördermittel, die dezentral verwaltet werden. Das heißt, es gibt ein Konsortium hier in Deutschland, die auch die Aufgabe hatte, die National Controllers zu prüfen. Und als interner Revisor bin ich ja dann als National Controller für die Projekte. Und ich wurde gleich geprüft, weil ich neu war. Also nach vielleicht ein Jahr oder so sind sie zu mir gekommen und ja, sie haben geprüft. Die Erfahrung war nicht neu für mich, geprüft zu werden. Als EU-Finanzmanagerin an der anderen Universität habe ich auch regelmäßig mit einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet, weil wir auch dort Drittmittel bekommen haben und wir müssen auch selber diese Zertifikate liefern. Deshalb, ich wusste schon, wie die innere Vision oder die Revision arbeitet, welche Dokumente ich brauchte und so weiter. Deshalb war es für mich dann geprüft zu werden, also wirklich in meiner Tätigkeit als Prüferin, keine Überraschung und auch keine traumatische Event. Also habe ich überstanden und ich finde es persönlich immer sehr interessant, weil natürlich, wenn eine andere Person drauf guckt, man kann natürlich auch sehen, okay, wo kann ich noch besser machen? Wie kann mein Audit-Trail noch organisierter werden? Wie kann ich so sicherstellen, dass wenn eine dritte Person kommt, dann versteht, was ich mache? Also für mich verursacht eine Prüfung keine Angst, eher ist es die Möglichkeit, auch von Fehlern zu lernen.
Das finde ich super. Also da würde ich mir wünschen, dass ganz, 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 ganz viele Revisionspartner auf dieser Welt diesen Podcast hören, damit sie das genauso nochmal verinnerlichen können. Eine andere Person schaut drauf, damit ich mich hinterfragen kann, wie ich meine Tätigkeit noch weiter verbessern kann. Super. Vollkommen klasse. Ja, jetzt ist es aber nicht so, dass wir uns über EU-Projekte oder die Prüfung von EU-Projekten unterhalten wollten, sondern über etwas anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, Sie haben ein außergewöhnliches Hobby. Das heißt, erzählen Sie doch mal.
Gut, also neben meinem Job bin ich als Qigong-Lehrerin tätig. Ja, Qigong ist ein Teil einer der Säule der chinesischen Medizin, traditionelle chinesische Medizin, zusammen mit Akupunktur, mit Tuina, das heißt Massage, Kräuter und Ernährung. Und ja, das ist etwas, das mich sehr gut fasziniert. Ich muss sagen, ich habe auch eine lange Verbindung mit China, die über die Jahre sich entwickelt hat. Manchmal war in der Krise, aber ich habe für 6 Jahre in China gewohnt. Ich habe auch Chinesisch studiert, also das heißt wirklich, mein Background ist nicht interne Revision. Und 2018 habe ich angefangen, zuerst in Yoga zu üben. Und in Yoga, wie vielleicht das Wort in auch deutet, hat etwas mit Meridianen, mit Leitbahnen zu tun und mit dieser Theorie Yin-Yang. Und durch diese Yin-Yoga bin ich dann zur Qigong gekommen und ich habe dann angefangen, wirklich regelmäßig bzw. jeden Tag Qigong zu üben. Und als Corona kam und wir zu Hause waren, dann habe ich die Gelegenheit benutzt, um mich als Lehrerin zu zertifizieren, also eine Ausbildung zu machen. Und ja, seit 2020 gebe ich hier Unterrichte in Berlin, also im Moment nur einmal pro Monat. Und ich finde es immer sehr spannend. Ich fange an, auch Vorträge über traditionelle chinesische Medizin zu geben, weil ich finde, dass man dieses Wissen auch braucht in unserem Leben. Es gibt so viele kleine Sachen, die eigentlich wir umsetzen können für unsere Gesundheit. Und ja, ich möchte gerne dann das verbreiten.
Okay. Was bringt mir denn Qigong?
Qigong, also in erster Linie gibt es verschiedene Arten von Qigong. Also Sie werden sehen, wenn Sie online gehen, alle möglichen verschiedene Stile. Es gibt auch spezifische medizinische Qigong. Das wird sehr oft, insbesondere in China, benutzt, um bestimmte Pathologie, wenn nicht zu heilen, mindestens die Heilung von bestimmter Pathologie zu unterstützen. Und Qigong ist wirklich großartig für Prävention. Bestimmte Probleme wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder klar Stressbewältigung, in allgemein einfach, also Verdauungsprobleme kann auch dabei hilfreich sein. Also wenn man das regelmäßig übt, dann wissen wie alle andere eigentlich Art von Sport, Bewegung oder Mind-Body-Awareness, um mein Gleichgewicht zurückzuholen oder zu behalten.
Ich selber praktiziere ja Yoga, also mehr oder weniger, nicht so regelmäßig, wie man es machen sollte, also bestimmt nicht täglich und auch wirklich nur über mein Yoga-Studio, bei dem ich Mitglied bin. Da merke ich auch mal diesen Effekt, dass Yoga auf den Körper hat. Deswegen, wie ist denn für Sie jetzt, wo Sie beides gemacht haben, was ist dann so der Unterschied zwischen dem vielleicht klassischen Hatha-Yoga, das vielleicht sehr, sehr viele kennen, und Qigong?
Ich glaube, dass am Ende ist es immer eine persönliche Frage. Es gibt Personen, die sehr gerne sich bewegen und Personen, die eher sehr gerne einfach still bleiben. Und das ist vielleicht die erste Unterschied. Also Qigong ist eine Serie von Bewegungen, die können sehr langsam sein, die können einen bestimmten, sagen wir so, Sequenz haben, Aber es ist immer meistens Bewegungen, obwohl es gibt auch Meditationen. Ne? Aber man kann dann sich bewegen. Also in Yoga, besonders bei Yin-Yoga, ist es so, dass man dieselbe Asana vielleicht von 3 bis 5 Minuten hält. Und das kann schon sehr heftig sein. Beziehungsweise für Personen, die ein bisschen unruhig sind, könnte es schwieriger sein, das zu üben. Ich hatte in China auch lange Zeit Tai Chi Chuan geübt und danach in Europa auch. Und letztendlich, mir ist es immer gefallen, diese Möglichkeit von einer Sequenz zu haben, so fast wie eine Choreografie, wie ein Ballett. Deshalb für mich ist Qigong gibt auch ein bisschen diese Aspekte, und die ich sehr angenehm finde. Man kann auch sagen, dass Qigong ist fast wie eine Meditation in Bewegung, weil wenn man sich wirklich fokussiert auf die Bewegungen und auf das Atmen, dann kann man auch zu diesem Stand kommen, wo es wirklich der Kopf ganz entspannt, so wie bei der Meditation wird.
Ich übe ja eine andere Art von Yoga, also nicht Yin-Yoga, sondern Ashtanga-Yoga. Ich habe auch mal Bikram-Yoga gemacht, da hat man auch immer so eine feste Sequenz, die durchgegangen wird. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, wie man atmet, in den verschiedenen Haltungen und so. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann den Kopf vollkommen abschalten kann. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen. Sie haben gesagt, Sie haben Chinesisch studiert, Sie haben 6 Jahre in China gewohnt und eigentlich sind Sie Italienerin. Also wie kam das denn?
Ja, ich wollte immer Chinesisch lernen, also schon seit ich so 14 Jahre alt war oder so. Also ich habe Sprache also in Italien sagt man auch Schule, aber natürlich ist es noch nicht keine auch Schule, aber zwischen 14 und 19 ist es diese Liceo, sagt man auf Italienisch, und ich habe dort für 5 Jahre Sprache gelernt, also Englisch, Französisch und Deutsch. Und ich wollte immer eine zusätzliche Sprache und damals war mir immer klar, dass ich Chinesisch lernen wollte. Und irgendwann, also mit 23, hatte ich dann genug gespart und ich bin tatsächlich nach China gefahren und zuerst ein Jahr Chinesisch gelernt an einer Universität, also es war ein Kurs für Ausländer, und danach bin ich noch 2 Jahre geblieben. Zwischendurch bin ich zurück nach Italien, ich habe dann tatsächlich auch Chinesisch studiert in Venedig und dann bin ich wieder zurück nach China und so bin ich dann noch mal 3 Jahre geblieben. Also deshalb ist diese Verbindung mit der Kultur natürlich sehr stark für mich. Und es ist kein Wunder, dass ich Qigong und TCM mag.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich an Qigong denke, dann habe ich immer so ein Bild vor mir, irgendwie ein Park oder ein Platz. Und dann sind da, weiß ich nicht, 20, 30, 50, 100 Leute, die alle die gleichen Bewegungen im gleichen, kann man da Rhythmus sagen, oder im gleichen Atemflow machen. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend, von jung bis alt.
Ja, das ist eine normale Sache. Also wenn man ins Park in China geht, dann kann man das sehr oft sehen. Natürlich sind mehr ältere Leute, die das machen in den Parks, aber nicht nur. Und wie gesagt, er hat wirklich eine große Präventionsfunktion und deshalb kann man wirklich sehen, viele ältere Leute, die ihre Qigong-Übungen machen. Und es ist aber interessant, als ich noch kein Qigong übte und ich wohnte in China, also kenne ich die Chuan, ich finde es schön, diese Choreografie hat natürlich auch einen Hintergrund von Kampfkunst. Und dann habe ich oft gesehen, Personen, ältere Leute, die sich immer auf den Körper geklopft haben oder auf den Kopf und so weiter. Und ich habe immer gedacht, oh, was ist dieser Blödsinn, ne? Das kann ich nicht verstehen. Ne? Und ich fand das wirklich so fremd. Und jetzt natürlich, dass ich besser Qigong kenne und selbst übe, dann verstehe ich, was dahinter steckt, diese Qi zu bewegen, ältere Qi raus aus dem Körper. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Übung, die man machen kann, sehr einfach und sehr effektiv. Also man muss nur die Sache kennen, um besser natürlich verstehen zu können und
Sie machen mich richtig neugierig, also finde ich sensationell. Wie hilft Ihnen denn Qigong und dieser Hintergrund aus dem Qigong bei Ihrer Arbeit in der internen Revision?
Interessante Frage. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich kann nur sagen, natürlich, dass Qigong hilft, um diesen Stress zu bewältigen, ein bisschen unterzukommen. Und Qigong in Verbindung natürlich auch mit der Meditation, da wirklich aus dem Kleinen zu gehen und zu dem Großen zu gehen und verstehen, dass ja, egal die Schwierigkeiten, die Konflikte und so weiter, die man haben kann, es gibt doch etwas Größeres im Leben und man muss sich nicht unbedingt nur an eine einzige Sache fokussieren, ne? Insbesondere wenn es nicht klappt. Das Atmen ist es natürlich auch sehr wichtig. Und wenn man immer wieder das macht, das wird dann automatisch. Es ist nicht etwas, das man einfach so kalt im Kopf vorbereitet, gut, jetzt bin ich ruhig. Dann man lernt, okay, dann mein Atmen, wie soll ich atmen? Bei schwierigen Gesprächen versuchen dann diese Ruhe zu behalten. Also das ist definitiv besser, wenn man solche Übungen macht oder solche Praktiken hat, als wenn man nichts macht. Aber egal, ob es ist Qigong, Meditation, Yoga, Pilates, also alles, was eigentlich hilft, seinen Körper, ihren Körper besser zu spüren und zu fühlen, das hat immer eine positive Wirkung auch bei der Arbeit.
Jetzt haben Sie da ein paar Sachen angesprochen, die ich auch wieder super interessant finde. Und zwar vielleicht erstmal dieses aus dem Kleinen rausgehen und ins Größere hineinkommen. Habe ich natürlich jetzt eine Vorstellung davon und ein Bild davon, aber können Sie das bitte nochmal erläutern?
Naja, letztendlich ist es auch so bei der Arbeit in der Revision. Manchmal findet man kleinere Fehler, aber man muss sich fragen, okay, diese Fehler, sind die richtig so schwerwiegend oder gibt es doch einen Grund, dass es eigentlich in allgemein ein bestimmtes Verfahren besser ist? Also man muss auch in der Lage sein, den Größeren zu sehen, also sowohl in seinem Leben als auch bei der Arbeit.
Im Sinne von größeren Zusammenhängen?
Ja, größere Zusammenhänge.
Das ist auch eine Sache, die ich so bei neueren Revisorinnen und Revisoren öfter mal beobachte. Die kriegen jetzt eine Anleitung. Hey, du sollst prüfen. Du hast dein Soll, du hast dein Ist, leg es nebeneinander, schau, wo die Abweichung ist. Und da sind sehr viele neuere Leute sehr tief im Drin. Oh, ich muss was finden, ich muss etwas finden. Und hängen sich dann manchmal viel zu sehr an Kleinigkeiten auf. Wenn ich mich da zurückerinnere, ging es mir ganz genauso, weil ich mir gedacht habe, boah, ich kann jetzt nicht sagen, es ist alles in Ordnung. Da habe ich vielleicht nicht so gute Arbeit gemacht und habe mich da richtig reingekniet und war wirklich im Klein-Klein unterwegs und habe da vielleicht auch was gefunden, aber das war absolut nicht relevant, weil es hat überhaupt keine Auswirkung gehabt, weil es in dem großen Ganzen wirklich fast schon egal war. Oder auch dieses, man verbeißt sich vielleicht in einer Diskussion an einer Kleinigkeit und, keine Ahnung, die Gemüter gehen hoch, die Stimmung kippt, man wird vielleicht lauter oder der andere wird lauter und dann streitet man sich um eine Sache, die eigentlich für den Bericht vollkommen egal ist. Im Großen und Ganzen läuft alles gut und dann ist eine kleine Kleinigkeit und da finde ich immer, es geht gar nicht darum, dann diese kleine Kleinigkeit dann aufzubauschen und aus der Mücke einen Elefanten zu machen. Und ich finde es viel, viel wichtiger zu sagen, passt es denn im Großen und Ganzen? Und wenn man da ein Problem hat, dann kann man sich da reinhängen, dann kann man das diskutieren. Dann muss man aber auch in der Lage sein, es diskutieren zu können. Und so wie Sie auch gesagt haben, dann muss man dann wahrscheinlich auch die Ruhe bewahren, weil man weiß, wow, das ist jetzt eine super wichtige Sache. Also zumindest in meiner Einschätzung.
Ja, ich bin mit Ihnen einverstanden. Aber es ist klar, wenn man anfängt, hat man noch nicht diese Erfahrung. Also man fängt immer mit den Kleinigkeiten an. Und es ist so auch auf Qigong, wenn man Erfahrung nach Qigong bringen möchte. Es gibt verschiedene Niveaus, wie man Qigong üben kann. Und der erste ist aber immer, die Bewegungen zu machen. Also das ist natürlich nicht das Ziel von Qigong, einfach die Bewegungen zu machen, aber man fängt damit an, mit dem Körper, mit was man sehen kann. Und so auch bei der inneren Revision, okay, ich habe meine Liste von Fehlern und jetzt möchte ich unbedingt diese Fehler zuerst korrigieren. Und dann mit der Erfahrung weiß man, okay, vielleicht diese Fehler, wie gesagt, sind weniger relevant für meine Prüfung. Das kann man zum Beispiel sehr gut bei EU-Prüfungen sehen, also weil dort haben wir eine Vorlage. Und klar, wir können viel tiefer prüfen, aber bringt das uns etwas jetzt, dass wir für dieses bestimmtes Projekt tiefer prüfen? Also vielleicht nicht unbedingt, beziehungsweise ja, wir können dann merken, aha, dieser Punkt ist sau schief gelaufen, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt in den Bericht schreiben, weil es ist nicht relevant für die Prüfung selbst. Es ist eher relevanter für interne Zwecke. Zum Beispiel gibt es die Vorgabe, eine bestimmte Vorlage für ein bestimmtes Verfahren zu benutzen. Also das Verfahren ist doch korrekt, nur die Vorlage ist manchmal nicht korrekt. Ist es wirklich so relevant für diese Prüfung? Vielleicht nicht, weil die Miete wurden doch ordnungsgemäß ausgegeben. Da muss man nicht diese Feststellung im Bericht übernehmen. Man kann natürlich separat Bescheid sagen, ja, aufpassen hier, die Vorlage war nicht richtig, bitte korrigieren.
Das finde ich ein wunderschönes Beispiel. Falsche Vorlage, aber in dem Sinn wurden die Gelder dafür verwendet. Ja, alles okay, ja, war halt trotzdem die falsche Vorlage. Ja. Aber der EU geht es ja darum, wurden die Gelder so verwendet, wie vorgegeben. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle immer selber auch an der Nase fassen und uns nochmal daran erinnern, worum geht es eigentlich? Was ist der Sinn der Prüfung? Und da glaube ich auch, dass man es sich bei vielen Dingen, ja, oder ich habe die Befürchtung, dass bei vielen Dingen es wir uns alle auch zu einfach machen. Wir sagen, ja, vergleich es ab und schau, ob alles stimmt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht ja darum, wurden die Gelder ordentlich verwendet, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Und die Dinge, die dann dahinter stehen, sind dann gar nicht mehr so wichtig. Ja, wie schaffen Sie es denn, die großen Dinge zu entdecken? Gibt es da auch irgendwelche Parallelen aus dem Qigong? Also die großen, wirklich wichtigen Themen. Wahrscheinlich sind es dann die, wo Sie sagen, ja, okay, das ist so in der einen oder anderen Prüfung hier mal was, dort mal was, falsches Formular, aber eigentlich richtig gemacht. Und dann addiert sich das auf oder zeigt sich dann in einem größeren Problem. Gibt es da auch Parallelen zum Qigong? Fürs große Ganze?
Da kommt mir nichts auf den Sprung, einen Parallel zu machen.
Ja, hätte ja sein können, dass da auch diese Gesamtharmonie, also das ist das, was mir immer so auffällt. Also wenn, um wieder bei diesem Bild zu bleiben, Park und da üben mehrere Leute gleichzeitig miteinander im gleichen Tempo, das ist dann jeder individuell für sich, aber dann doch eine große Einheit.
Mhm.
So, und dann habe ich immer so das Gefühl, okay, wenn es so in sich im Flow ist, ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn jemand, keine Ahnung, vielleicht nicht im Rhythmus wäre oder eine halbe Position nachhängt. Also ich merke das so beim Yoga, wenn wir im Raum sind, wir haben eine Sequenz, wir üben die, wir atmen gemeinsam, dann bewegt sich nochmal viel mehr. Oder es ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Wahrnehmung. Oder hinterher, wenn man dann fertig ist, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, als wenn vielleicht die eine oder der andere dabei ist, die anders atmet, ein bisschen zurückhängt oder ein bisschen nach vorne prescht oder nicht in diesem gemeinsamen Flow drin ist, dann entsteht der gar nicht.
Das Einzige, was mir jetzt einfällt, als ich Sie gehört habe, ist die Tatsache, dass also viele Revisoren, interne Revisoren insbesondere, arbeiten nicht unbedingt nach diese gegebenen Standards. Also es gibt zum Beispiel diese deutsche Standards von DIHR. Soweit ich weiß, im öffentlichen Dienste werden nicht unbedingt übernommen oder benutzt oder nicht von allen. Ein bisschen mit der Begründung, ja, die sind ein bisschen zu breit oder die sind nicht für den öffentlichen Dienst. Und das stimmt schon, weil natürlich wir sind keine Firmen und unsere Arbeitsweise ist anders. Unsere Ziele sind auch anders als die Firmen. Allerdings finde ich, es wäre tatsächlich wichtig, dass man auch als öffentlichen Dienst, als in der Revision, doch einige Richtlinien hat. Also nicht nur für eine Institution, aber eher auf Bundesebene oder mindestens auf Bundesland oder im ganzen Deutschland. Das ist etwas, das mir da tatsächlich wünsche, weil das würde dann natürlich auch bedeuten, dass die in Revisionen auch diese Harmonie schaffen. Ne? Die gehen alle zusammen, sie arbeiten alles in derselben Art und Weise. Das würde auch erlauben, zum Beispiel viel mehr Austausch zu haben. Ne? Im Moment ist es tatsächlich so, dass jeder Bundesland hat eventuell andere Richtlinien, andere Herausforderungen, andere Regeln. Zum Beispiel hat Berlin keine Bundesreise, also keine Reisekostengesetze. Wir müssen uns auf die Bundesreisegesetze anlegen und das ist völlig in Ordnung. Aber dann jemand, der in einem anderen Bundesland arbeitet, hat wahrscheinlich seine eigene Reisekostengesetz. Ich glaube, es wäre effektiver, wenn man tatsächlich ein bisschen mehr zusammenarbeiten würde.
Das finde ich jetzt sehr interessant. Wie ist es denn beim Qigong, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Richtlinien? Das eine ist ja diese knallharte Vorgabe oder wir nehmen mal Ihr Formular oder wie es zu laufen hat. Und dann die individuelle Umsetzung. Wie hängt das denn miteinander zusammen? Wie schaffen es die Qigong-Praktizierenden, gemeinsam in diese Harmonie reinzukommen?
Man hat natürlich diese Vorgabe, das heißt die Bewegungen, sind aber auch immer je nach Fähigkeit, nach Kapazität durchgeführt. Das heißt, es ist klar, wenn ich 80 bin, werde ich meine Arme nicht so hoch heben wie jemand, der 20 ist. Also es gibt dort keinen Wettbewerber. Du weißt, das sind die Rahmen von der Bewegung. Du kannst aber ein bisschen größere Bewegung machen oder ein bisschen eine kleinere Bewegung machen. Ja, und das finde ich auch interessant, ein bisschen Vergleiche, wenn man zu einer Revision wieder zurückkommt. Ja, je nachdem nach Institutionen sollten diese Regeln entweder ein bisschen tiefer greifen und ein bisschen weniger, je nachdem, was ist das Ziel und wie arbeitet man in der Institution. Und dann ist es klar, dass es gibt, wie gesagt, verschiedene Stile. Also jeder sind effektiv am Ende, weil jeder fördert die Gesundheit, aber jeder hat seinen eigenen Fokus. Die eine benutzt zum Beispiel mehr die Bewegungen von Tieren zum Beispiel, die andere ist fokussiert mehr auf medizinische Qigong und so weiter. Und ja, es kann auch verschiedene Art und Weise vom Prüfen, muss nicht immer ein gleich geprüft werden. Hauptsache, dass man zum Ziel kommt.
Und gibt es dann, je nachdem, was man möchte, unterschiedliche Sequenzen oder gibt es beim Qigong nur eine einzige riesengroße Sequenz? Also beim Yoga kenne ich es ja so, es gibt bestimmte Sequenzen, die Sonnengröße kennt wahrscheinlich jeder oder eine bestimmte Abfolge von Standhaltungen, Sitzhaltungen oder sonst irgendwie was. Wie ist das denn beim Qigong?
Also in Qigong gibt es keine feste Sequenzen. Also es ist nicht wie zum Beispiel Tai Chi Chuan, wo man Tai Chi Chuan 45, 42 mit dem Schwert und so weiter. Also wenn man an Tai Chi Chuan Wettbewerbe teilnimmt, dann sind auch vorgegeben die Sequenzen. Ne? Bei Qigong ist es also nicht so strikt. Jeder, sagen wir so, Stil, jeder Lehrer, Lehrerin kann seine eigenen Sequenzen haben. Es ist klar, es gibt bestimmte, die weltbekannt sind, sind, sagen wir so, die traditionelle, wie zum Beispiel Baduan Jin oder Six Healing Sounds. Das ist auch eine feste Sequenz. Aber auch dort gibt es immer ein bisschen Variationen, je nach Lehrer, Lehrerin. Ich arbeite persönlich mit den fünf Elementen viel. Das heißt, jeden Monat habe ich ein bestimmtes Fokus. Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich meine Sequenzen bauen? Und dann anhand der Kriterien der Fünf-Elemente-Theorien, dann arbeite ich mehr mit einem Organ oder mit den anderen. Deshalb mache ich bestimmte Bewegungen, bestimmte Übungen, die besser zu dem Ziel passen.
Okay, super, klasse. Wie kann man denn in Kontakt zu Ihnen treten, wenn man jetzt sagen will, wow, das hört sich alles total cool an, ich wohne in Berlin, ich würde gerne bei Laura Caniglia diese Qigong-Kurse besuchen. Wo finden wir Sie?
Also Sie können mich bei der Webseite www.qiblume.de finden. Das ist geschrieben Q, I, B wie Bertha, Ludwig, Otto, Otto, Martha.de. Also das ist meine Webseite.
Q-I-B-L-O-O-M oder Q-U-I?
Q-I-B-L-O-O-M. Kloom.
Okay, also Kiblom. Mhm. Oder Kiblom.
Kibloma, sagt man, aber ja, das ist korrekt. Da ist die Webseite, sind die Termine normalerweise dort auch aufgelistet. Es gibt ein paar Artikel und auch einen Link zu meinem YouTube-Kanal, wo ein paar kostenlose Videos auch sind. Also Frau Pohani, wenn Sie neugierig sind, können Sie gerne dann dort mal schauen. Und für diejenigen, die auch Interesse in TCM haben, also traditionelle chinesische Medizin und Englisch können, ich schreibe auch auf Substack und dort kann man auch mich finden, mit also substack.com und dann @lauka. Und da schreibe ich regelmäßig über traditionelle chinesische Medizin, über Ernährung insbesondere, aber ja auch andere Sachen.
Das Substack kenne ich gar nicht. S-U-B-S-T-A-M oder wie schreibt man das?
S-U-B-S-T-A-C-K.com.
Substack.com. Okay. Okay, dann hoffe ich, dass da sehr, sehr viele bei Ihnen zu Ihren Qigong-Kursen einfallen. Das fände ich echt genial. Und YouTube werde ich mir auf alle Fälle auch noch anschauen. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen an Sie.
Ja, gerne.
Wie wichtig ist für Sie der Kommunikationsaspekt einer internen Revision?
Das ist natürlich wichtig, also super wichtig. Ohne Kommunikation kann man nicht weiterarbeiten und es muss dann auf alle Ebenen passieren. Und ohne diese Kommunikation kann die Arbeit der inneren Revision nur teilweise effektiv sein.
Was meinen Sie, muss auf allen Ebenen passieren?
Das muss von Leitungsebenen zu einer inneren Revision zu den geprüften Bereichen, aber auch Leitung zu den geprüften Bereichen und umgekehrt. Also die Kommunikation muss es wirklich fließen. Die innere Revision muss es auch natürlich formiert werden, wenn es um Strukturierungen geht, damit man auch sich eventuell anpassen kann bzw. beraten kann, wenn es gewünscht ist. Ja, also die innere Vision muss auch sichtbar sein, muss auch bekannt sein, dass es die innere Vision existiert und dass wir auch da sind.
Da hoffe ich, dass wir heute einen großen Beitrag dazu leisten.
Ich hoffe es. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Es ist mir schon passiert, dass ich bei internen Weiterbildungen gegangen bin und dann habe ich gesagt, wo arbeite ich? Und dann große Augen. Was ist die innere Vision? Was machen Sie da? Und ja, das ist natürlich auch eine Aufgabe von mir als Leiterin jetzt, zu versuchen, diese Visibilität der inneren Vision zu erhöhen.
Okay. Wann ist eine interne Revision souverän oder eine interne Revisorin souverän?
Wenn es gut vorbereitet ist, nicht nur sachlich, obwohl natürlich der sachliche Teil sehr wichtig ist, aber auch geistlich. Also wie wir gesprochen haben, man muss schon seine Ruhe bewahren, ne? Auch wenn es manchmal die Antworten unmöglich sind oder wir können sehen, naja, das stimmt nicht so richtig oder egal, es sind natürlich auch persönliche Faktoren im Spiel. Wir sollten dann versuchen, so objektiv wie möglich zu bleiben, so ruhig wie möglich zu bleiben und ja, dann dort wieder auf dem gesamten Bild zu gucken und nicht nur an die einzigen Sachen.
Ruhe bewahren, haben Sie vorhin schon mal gesagt. Deswegen, was ist Ihr Tipp an alle, um Ruhe zu bewahren?
Also das Atmen ist wichtig, das ist klar. Also nicht mit dem Brust atmen, aber eher mit dem Bauch unten. Ein anderer Tipp, wenn man ein bisschen nervös ist. Leider kann ich natürlich nicht zeigen, vielleicht können Sie mir helfen, das zu beschreiben. Aber hier in der Hand, dann gibt es einen Punkt, der heißt Laogong. Man kann den ruhig finden, indem diese Mittelfinger auf die Hand druckt. Da ist der Punkt und man kann das ruhig massieren. Man kann auch unauffällig die Hände auf dem Schoß haben, den Punkt massieren. Das sollte eigentlich ein bisschen beruhigen.
Beruhigen. Okay, also wichtig ist durch in den Bauch hineinatmen und beim Yoga sagt man länger ausatmen als einatmen. Ist das beim Qigong dann ähnlich?
Nein, es wird da umgekehrt sehr oft Übungen gemacht, indem man gleiche Länge einatmen und ausatmen, aber dazwischen atmen halten.
Eingeatmet halten oder ausgeatmet halten?
Beide.
Beide, okay. Okay, also die Handposition. Jetzt muss ich mal schauen, wie das ist. Also man hat ja den Handteller. Man öffnet die Hand wie eine Handfläche und dann rollt man den Mittelfinger ein und versucht, den Handteller damit zu berühren, sodass der Nagel oder die Spitze des Fingers in die Hand hineindrückt. Vom Zeigefinger und vom Mittelfinger gehen ja da, was weiß ich, Sehnenknochen, irgendwas da hinunter. Und dann ist man zwischen diesen ganzen verschiedenen Handlinien, landet man.
Ja.
Und ich würde jetzt mal sagen, so von der knöchernen Struktur her, zwischen dem im Handteller befindlichen Knochen des Zeige- und des Mittelfingers.
Ja, also ich kann das nicht sehr gut auf Deutsch beschreiben, ne? Aber ja. Auf jeden Fall, der heißt Laugon oder Pericardium 8. Und man kann auch ruhig einfach googeln und es wird angezeigt.
Okay, sehr cool. Wunderbar. So, wie wichtig ist denn Kollegialität in der internen Revision?
Ich finde es auch sehr wichtig, weil letztendlich muss man nicht jedes Mal heißes Wasser erfinden. Viele haben schon Erfahrung, haben schon Prüfungen gemacht und ich finde es gut, dass man eventuell auch Kolleginnen und Kollegen beraten kann und umgekehrte Beratung bekommen, einfach um auch Ideen zu sammeln oder auf bestimmte Punkte aufmerksam gemacht zu werden. Ich finde, Arbeitskreise sind immer sehr wichtig, zusammen mit Kollegen zu arbeiten. Und ja, ich mache das sehr gerne auch. Es gibt immer das Problem von Vertraulichkeit. Es ist klar, man kann nicht immer alles sagen. Aber es gibt schon ganz viel Austausch möglich, denke ich.
Okay, und die Kollegialität innerhalb, also bei Ihnen jetzt der TU?
Ja, auch natürlich. Also wir sind auf jeden Fall auch verfügbar für Beratung. Wir werden auch oft von Kolleginnen gesprochen, per E-Mail oder telefonisch, wenn es einige Fälle nicht klar sind. Und wir bieten natürlich unsere Einschätzung.
Okay, und Sie unterstützen die Kollegen. Wunderbar. Und wann ist eine interne Revision dann wirklich wirksam?
Es gibt verschiedene Stufen der Wirksamkeit. Also die Prüfung hat immer eine Wirkung bei den Geprüften, das ist klar, weil sie sehen direkt von den Feststellungen, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Und auch wenn eventuell unsere Empfehlungen nicht umgesetzt werden, dann können trotzdem die einzelnen Bereiche entscheiden, etwas in dem Verfahren zu ändern. Also natürlich, wenn man weiß, was nie funktioniert, dann kann man eventuell agieren, egal ob man von oben eine direkte Anweisung bekommen hat oder nicht.
Wie sieht die interne Revision in 10 Jahren aus?
In 10 Jahren, das wird bestimmt viel digitaler und ich finde andererseits auch gut. So, wir sind immer noch sehr papierlastig an der TU im Moment. Es wird auch komplexer. Es gibt immer mehr Richtlinien, Gesetze und alles Mögliche. Es wird auch globaler. Und das spielt auch eine Rolle. Aber hoffentlich wird es auch mehr verbreitet und akzeptiert. Also ich glaube, vor 20 Jahren gab es an der Universität keine Innenrevision. Jetzt, ich glaube, die meisten Universitäten haben eine. Vielleicht nicht sehr groß und nicht ausreichend, aber es ist immer ein erster Schritt.
Und gerade wenn man EU-Fördergelder haben will und gewisse Zertifikate braucht, kann das dann auch hilfreich sein. Wer hätte das gedacht? Was wünschen Sie denn der internen Revision und uns allen internen Revisorinnen und Revisoren?
Naja, also mehr Visibilität, mehr Ressourcen, mehr Verständnis über die Rolle. Also wir sind nicht da, um eine Person zu quellen oder Fehler zu entdecken, im Sinne, welche Fehler diese Person gemacht hat. Uns interessieren die Verfahren. Was funktioniert es nicht? Es geht nicht um eine Person, es geht um eine ganze Institution. Weil letztendlich, wenn die Sache innerhalb einer Institution gut funktionieren, dann sind zum Beispiel auch die finanziellen Mittel gut bewahren, die werden nicht verschwendet oder die Personen werden nicht ihre Arbeit einfach, ja, viel Aufwand für nichts. Also je effizienter und besser arbeitet, desto besser für die ganze Institution, sowohl für die Menschen als auch für die Mittel, für die Personen, die die Institution auch gefördert haben.
Diesen Wünschen schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Also gerade Visibilität, Ressourcen, Verständnis für die Rolle, nochmal die Erinnerung, es geht nicht um persönliche Fehler oder Sonstiges, sondern darum, diesen Ort, wo wir interne Revisionen ausüben, also in Ihrem Fall die TU oder sonst in einer Organisation, Unternehmen, Behörde, was auch immer, so darauf hinzuwirken, dass es für alle hinterher hoffentlich besser wird und nicht schlechter.
Genau.
Super. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview, Frau Canilia. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
Vielen Dank an Sie, Frau Pohani. Hat mir Spaß gemacht, ein paar Gedanken so offen zu legen.
Ja, mir auch. Das ist ja mal wieder was vollkommen anderes. Und wie gesagt, von EU-Projekten, Fördermitteln und Prüfungen, die dafür notwendig sind, habe ich tatsächlich noch sehr, sehr wenig Ahnung gehabt und auch gar keine Berührung, wenn ich das so sage. Von daher hat mich unser Gespräch sehr bereichert. Ich fasse mich an die eigene Nase und werde hoffentlich jetzt noch regelmäßiger Yoga üben und auch mal Ihren YouTube-Channel besuchen.
Na, sehr schön. Dann viel Spaß dran.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie weiter so und machen Sie die interne Revision noch sichtbarer in Berlin. Vielen Dank.
Wir haben es versucht. Vielen Dank an Sie und noch einen schönen Tag, Frau Pohani.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Thank you.